Hallo, herzlich willkommen, guten Morgen, frohe Weihnachten. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir zusammenkommen können heute am zweiten Weihnachtsfeiertag und dass ihr auch entschieden habt, Weihnachten, das ist ein Fest, das lohnt sich auch mehrere Tage zu feiern und mehrere Tage zu bedenken, Gott mehrere Tage für dieses besondere Wunder zu feiern und deswegen auch heute in den Gottesdienst zu kommen. Ich freue mich, dass wir Gemeinschaft haben können und dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören können, dass wir gemeinsam ihn anbeten können, dass wir gemeinsam vor ihn treten, um ihm zu begegnen. Und er will heute Morgen auch uns begegnen. Und deshalb feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist gekommen als kleines Kind in die Krippe, ärmlich im Stall. Und doch ist er der König, unser großer Gott. Lasst uns ihn anbeten, das tun wir mit dem Lied Herbei, o ihr Gläubigen. Nummer 45, alle vier Verse.
Thank you.
Und den Lobpreis führen wir fort mit einem ganz besonderen Hymnus, ausnahmsweise kein Psalm, sondern ich möchte mit euch zusammen gern den Johanneshymnus sprechen, also aus Johannes, das erste Kapitel, wo es um das Wort geht, das Fleisch geworden ist, also Gott, der für uns Mensch geworden ist. Ihr findet das unter der Randnummer 763 und ich bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Wir sprechen den Hymnus im versweisen Wechsel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.
Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht.
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und
wir beten. Danke, großer Vater, danke, Jesus, unser Bruder, danke, Heiliger Geist, für dieses Fest, für Weihnachten, das wir feiern können. Danke, dass du unter uns bist, jetzt in diesem Gottesdienst, aber auch an diesen Tagen, wenn wir zu Hause sind, wenn wir an dich und dein Kommen denken. Danke, dass du ganz klein geworden bist, dass du alles hinter dir gelassen hast, um uns zu begegnen. Danke, dass du uns mit viel Liebe geschaffen hast, dass du uns genau kennst und dass du uns verstehst. Und so wollen wir dich bitten, unser guter Gott, dass du uns heute Morgen auch neu begegnest, unsere Herzen anrührst. Du siehst, was wir alles mit uns rumtragen, all das Gute und Schöne, aber auch das Schwere. Wir bitten dich, nimm weg, was uns heute Morgen ablenkt, was uns abhält, zu dir zu kommen. Und sprich du. Sprich du in unser Leben, in unsere Situation. Sprich du in unser Herz. Und hör du all das, was wir jetzt in dem Moment der Stille in Gedanken zu dir bringen. Von deiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Amen. Ihr dürft euch gern wieder hinsetzen. Wir hören jetzt gleich die Schriftlesung, nachdem wir gerade schon den Anfang des Johannesevangeliums zusammengesprochen haben. Geht's mit einem anderen biblischen Buch mit dem Anfang weiter. Ist ganz spannend. Ganz viele biblischen Büchern, nicht nur die Evangelien, schauen erstmal auf zentrale Punkte unseres Glaubens, natürlich auf den Jesus, der für uns gekommen ist, den wir an Weihnachten feiern. Und deswegen vielleicht eine bisschen andere Perspektive aufs Weihnachtsfest, jetzt durch den Hebräerbrief. Die Bettina wird es uns vorlesen.
Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Herr, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und ein Licht auf unserem Weg, Herr, bist du. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das letzte Lied, Fröhlich soll mein Herz springen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, geht's euch manchmal auch so, dass ihr Bibel lest und da gibt's so Stellen, die packen einen so richtig. Da ist man richtig gebannt dabei. Und dann gibt es so Stellen, die sagen einem einfach gar nichts. Gibt so manche Stellen, über die fliege ich lieber schnell drüber, da lese ich gar nicht jedes Wort so genau. Und so typische Stellen, bei denen das bei mir der Fall ist, sind die sogenannten Genealogien, also so Geburtsfolgen. Der ist der Sohn von dem und der ist der Sohn von dem und der ist wieder der Sohn von dem. Da gibt es einige im Alten Testament und ein paar wenige auch im Neuen Testament. Und jetzt sind wir heute Morgen alle herausgefordert, weil so eine Genealogie ist Predigttext für heute Morgen. Und ich habe die Herausforderung, euch 17 Verse vorzulesen, ohne dass ihr einschlaft oder gedanklich abschweift. Und ich dachte, wir machen das so, zum einen blenden wir es hier mit ein, dann könnt ihr mitlesen, vielleicht hilft das schon ein bisschen für die Aufmerksamkeit. Und zum anderen gebe ich euch eine kleine Aufgabe mit, nämlich vielleicht könnt ihr überlegen von den ganzen Namen, die da genannt werden, welche kenne ich oder kenne vielleicht sogar die Geschichte dazu und welche kenne ich auch nicht. Ich lese euch nochmal einen Anfang aus einem biblischen Buch. Auch der hat, wie wir jetzt merken werden, mit Weihnachten zu tun. Das erste Kapitel im Matthäusevangelium, die Verse 1 bis 17. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Sohn Abrahams war. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob. Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres von Hesron, Hesron von Ram. Ram war der Vater von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Und Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth, Obed von Isai, Isai von David, dem König. David war der Vater von Salomo, seine Mutter war die Frau des Uriah. Salomo von Rehabeam, Rehabeam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotham, Jotham von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon, Amon von Josia. Josia war der Vater von Jojachin und seinen Brüdern. Da kam die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. Die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft war vorüber. Jojachin war der Vater von Shealtiel, Shealtiel von Serubabel, Serubabel von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Asor, Asor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleasar, Eleasar von Matan, Matan von Jakob, Jakob von Josef. Josef war der Mann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Alle Generationen zusammen sind von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen. Von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus 14 Generationen. Herr, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ihr habt gemerkt, der Großteil des Textes sind Namen. Sie haben ein bisschen eine Struktur. Also der erste Vers, der ist so ein bisschen eine Überschrift gewesen. Über diesen Abschnitt, aber auch über das ganze Buch. Es ist das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus. Und dann gibt es einen Abschnitt, Verse 2 bis 6, die gehen von Abraham bis David. Und der nächste Abschnitt von David bis ins Exil sozusagen, eine Abfolge von Königen. Das ist im zweiten Abschnitt die Besonderheit aller Könige. Und dann im dritten Abschnitt 12 bis 16, da geht es dann eben von der Rückkehr aus dem Exil bis Jesus. Und im Vers 14 gibt es so eine kleine Zusammenfassung. Bei genauer Betrachtung und genauem Studium des Alten Testaments, da fällt aber auf, es hätten noch mehr Namen hier genannt werden können. Es gibt manche Namen, die gar nicht vorkommen. Ich glaube, Matthäus überspringt an manchen Stellen ganze Generationen bewusst. Man könnte auch meinen oder Matthäus vorwerfen, er hat hier einen Fehler gemacht. Wenn man schaut, oh, da ist der ein oder andere König vergessen oder ausgelassen. Ich glaube, so gut wie wer das Matthäus-Evangelium kennt, Matthäus sich im Alten Testament auskennt, da gibt es so viele alttestamentliche Verweise, da kann ihm das nicht aus Versehen geschehen sein, sondern er hat es ganz bewusst gemacht. Sein Anspruch von dieser Genealogie ist also kein vollständiger Stammbaum in dem Sinn, wo genau jedes einzelne Glied auftaucht, sondern es geht hier um eine bewusste Anordnung, die eine Abstammungslinie darstellen soll. Also es soll klar sein, darauf geht es zurück, wie die Überschrift gesagt hat, auf David und bis zurück nach Abraham. Aber bevor der Text noch länger wird, noch mehr Namen drin landen und so weiter, hat Matthäus auf wichtige Namen, ihm wichtige Namen beschränkt und manches dabei übersprungen. Und für uns ist jetzt die Frage, was fangen wir mit diesen 3x14 Namen an? Was hat uns das zu sagen, dass Matthäus sein Evangelium mit so einem Text beginnt? Also nicht mit einem spannenden Geschichtlein zu Anfang, die Lust macht auf Weiterlesen, sondern mit dieser Genealogie, mit diesem Blick auf die Herkunftslinie von Jesus. Ich habe heute Morgen drei Gedanken gehabt oder bei der Vorbereitung drei Gedanken, die ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Der erste ist, Gott schreibt Geschichte. Der zweite ist, Gott ist Teil dieser Geschichte. Und der dritte ist, wir sind Teil dieser Geschichte. Also zum ersten, Gott schreibt Geschichte. In Jesus, das macht Matthäus an vielen Stellen klar, da erfüllen sich sämtliche alttestamentliche Verheißungen. Es ist kein Zufall, dass Jesus irgendwie zur Welt kommt, sondern es geht auf Versprechen von Gott zurück, die er den Menschen gemacht hat. Und das macht deutlich, dass Gott diese Versprechen, die er gemacht hat, nicht vergessen hat. Und das wiederum ist wichtig, wenn wir die Geschichten, gerade zum Beispiel im Alten Testament, genau anschauen. Das sind Menschen, die sind mit Gott unterwegs und die bekommen von Gott Dinge versprochen. Und manchmal können wir meinen, obwohl sie das versprochen bekommen, erleben sie so schwere Herausforderungen, so harte Dinge, Armut, Krieg, Streit, Entführung und natürlich Verstrickung in Schuld. Und man könnte meinen, wenn man diese Geschichten liest, Gott hat diese Menschen immer wieder vergessen. Man könnte in Frage stellen, kann Gott da überhaupt noch irgendwas tun? Kann er da noch irgendwie eingreifen? Hat er überhaupt noch alles in der Hand? Und der Blick auf diese Geschichte Gottes zeigt, ja, er kann. Und er tut. Und das ist wichtig auch für uns heute, weil ihr wisst mindestens so genau wie ich, wir können uns ganz gut da reinversetzen in die Krisen, die in der Bibel beschrieben werden. Wir haben heute andere Krisen, aber doch sehr tiefe. Und wenn wir in diese Welt schauen, bei all dem, was da los ist, und ich muss gar nicht anfangen, was aufzuzählen, dann stellt sich nicht wenigen die Frage, Gibt es da überhaupt irgendeinen Gott? Und wenn es einen gibt, kann der wirklich irgendwas tun für das, was in unserer Welt geschieht? Macht es überhaupt Sinn, zu Gott zu beten und dabei was von ihm zu erwarten? Gott schreibt Geschichte in dieser Welt. Und deswegen glaube ich, ja, auch wenn es manchmal anders scheint, er hat alles in seiner Hand. Und ja, er meint es gut mit uns. Und ich bin überzeugt, er wird alles zum Guten wenden, auch wenn das Gute gerade so fern zu sein scheint. Er hat es immer wieder gezeigt und in unserem Predigttext wird es für mich verdeutlicht, weil diese Linie quer durch die Geschichte gezogen wird und alles hinführt zu dem Jesus, den Gott uns Menschen versprochen hat. Ich glaube, dass deswegen die Zahl von den 3x14 in diesem Text zustande kommt, also dass auch dieses 3x14 ist ja irgendwie offensichtlich, so ganz zufällig kann es nicht gewesen sein, dass Matthäus auf diese Zahl kommt. Und die Bibel ist ja voll von Zahlensymbolik und manchmal ist nicht ganz eindeutig zu verstehen. Ich kann also nicht sicher sagen, ob es Matthäus genauso gemeint hat, aber für mich ist so ein Hinweis, dieses dreimal ein Hinweis auf unseren dreieinigen Gott. Und die 14, die aus zweimal der 7 besteht, ist entweder, ich habe zwei Thesen, weiß nicht, welche stimmen kann, aber entweder ist zweimal die 7 und damit eine besondere Betonung von der Vollkommenheit Gottes. Ihr wisst vermutlich, die 7 steht für die Vollkommenheit Gottes. Und eigentlich kann man Vollkommenheit nicht steigern, aber zweimal, also noch irgendwie stärker vollkommen. Oder es soll so eine zweifache Zielrichtung von Gott anzeigen, von seinem Handeln, nämlich das Handeln an seinem Volk Israel und das Handeln an allen Völkern, weil beides auch in unserem Text vorkommt, das werden wir nachher sehen. Jedenfalls glaube ich, dass hier bewusste Hinweise auf Gott sind durch diese Zahlensymbolik, dass er in all diesen Generationen, in all diesem trockenen Text von Namen, er selbst, der lebendige Gott, gewirkt hat. Und auch wenn es nicht immer deutlich war, er die Dinge in der Hand hatte. Hier handelt Gott mal sichtbar, mal unsichtbar. Und er hat alles darauf vorbereitet, alles gut geführt, dass er uns die Rettung bringen kann. Darin fließt nachher alles hin. Und ich bin überzeugt, dass er auch weiterhin unsere Welt, uns, seine Kinder gut führen wird. Gott hat die Welt nämlich nicht nur geschaffen und sitzt jetzt da wie vor einem Fernseher und guckt zu, wie alles vor sich hinläuft und untergeht, sondern er schreibt aktiv Geschichte. Der zweite Gedanke, Gott ist Teil der Geschichte. Das Highlight, das Besondere in dem Predigttext ist, dass Gott nicht nur Geschichte schreibt, sondern dass er selbst in diese Geschichte einsteigt, dass er in das Weltgeschehen einsteigt. Das fällt sofort auf bei der Aufreihung von Namen, weil nur ein Name ohne Vater genannt wird. Also immer ist jemand der Sohn von. Okay, ganz am Anfang beim Abraham wird es auch nicht genannt, aber dann ganz am Ende schließt sich's wieder bei dem, der ohne Vater, aber dafür mit seiner Mutter genannt wird. Der Christus, der der Sohn der Maria ist. Und wir kennen die Weihnachtsgeschichte und Matthäus war das natürlich auch klar und er deutet es da quasi schon an, dass dieser Jesus auf wundersame Weise geboren ist, weil er der menschgewordene Gott ist. Gott selbst reiht sich in diese Abstammungsfolge von Namen ein. Es sind nicht nur irgendwelche trockenen Namen, sondern Gott sagt, ich gehöre da auch dazu, nämlich in Jesus. Gott identifiziert sich mit uns Menschen. Er lässt all seine göttlichen Privilegien zurück und wird zum wehrlosen kleinen Kind in der Krippe. Und das wird für mich umso beeindruckender, wenn wir sehen, mit wem sich Gott alles identifiziert. Also ich weiß nicht, welche Namen ihr in dem Text wiedererkannt habt und welche Geschichten ihr dazu kennt. Da gibt es Namen, die sind nicht so ganz ohne. Es gibt große Könige, aber es gibt auch große Könige, die vieles falsch gemacht haben. Es gibt Fremde, die völlig unbekannt sind. Und es gibt Namen, die uns gar nichts sagen, die auch in der Bibel sonst keine Erwähnung finden. Gott reiht sich da überall ein. Und vor allem reiht er sich in eine Reihe von Namen ein, von Menschen, die voll von Sünde sind. Voll von Schuld, voll von Gottesferne. Da ist eine Rahab, die Prostituierte ist. Da ist der David mit der Bathseba, die nicht namentlich genannt wird, aber als Frau des Uriah, und damit schon der Ehebruch und der Mord angedeutet ist von dieser traurigen Geschichte. Und viele weitere Geschichten, die einige von euch bestimmt kennen. Und mit all diesen eigentlich gar nicht perfekten Menschen, voller Schuld beladenen Menschen, mit all denen identifiziert sich Gott selbst. Und das tut er nicht aus Spaß, das tut er nicht nebenbei einfach so, um eine coole Story zu haben, sondern das tut er aus purer Liebe zu uns Menschen, um uns nahe zu sein, um uns aus dieser Schuldverstrickung zu retten. Wir kennen die Geschichte von Jesus und das Kreuz vorne führt es uns in jedem Gottesdienst vor Augen, dass er nicht nur gekommen ist als kleines Kind, sondern dass er den Weg gegangen ist bis in den Tod und wieder auferstanden, um uns diese Beziehung mit Gott zu ermöglichen. Und das sagt für mich auch dieser Text an. Jesus ist der Christus, so heißt es hier. Er ist der Messias, er ist der, der verheißen ist als Retter für uns Menschen. Jesu Geschichte beginnt also nicht erst mit der Weihnachtsgeschichte, das macht mal die Stelle hier von Matthäus deutlich, sondern sie beginnt schon viel früher, sie beginnt mit der ganzen Geschichte der Menschheit. Hier geht es zurück bis zu Abraham, in dem Johanneshymnus, den wir vorher gesprochen haben, geht es bis hin zurück zum Anfang aller Zeit, noch bevor die Welt geschaffen war. Da war schon das Wort, da war schon Jesus da. Und so wie Jesu Geschichte nicht erst mit Weihnachten anfängt, so endet Jesu Geschichte auch nicht mit Himmelfahrt, sondern führt weiter bis in unsere Zeit heute und alle Tage, die noch kommen. Und da wird so manches kommen und manches chaotisch bleiben, wie es schon vor Jesu kommen war. Aber einmal wird erst alles zum Guten, endgültig zum Friedensreich führen. In Jesus ist Gott Teil der Geschichte und das war er damals, das ist er auch heute und das wird er weiterhin sein. Und der dritte Gedanke, auch wir sind Teil der Geschichte. Ihr habt eure Namen vermutlich nicht hier in der Liste gefunden, vielleicht der Jakob, aber er wird gewusst haben, dass auch dass hier ein anderer Jakob gemeint ist. Sonst weiß ich nicht, ob noch jemand mit einem Namen hier vorkam. Aber auch wenn unsere Namen hier nicht explizit stehen, macht indirekt dieser Text deutlich, dass auch wir, dass auch ich Teil dieser Geschichte bin. Ganz am Anfang heißt es Jesus, der Sohn Davids. Da ist uns wahrscheinlich den meisten bekannt, das ist so ein Messias-Titel, der deutet auf den Friedenskönig, der alles gut machen wird, hin. Und aber auch der Nachkomme oder Sohn Abrahams, das war eigentlich gar kein bekannter Titel oder so. Also nicht so ein Messias-Titel wie der Sohn Davids. Aber Matthäus hat es ganz bewusst hingeschrieben, ich glaube, wegen der Berufungsgeschichte von Abraham. Und vielleicht haben das manche von euch auch im Hinterkopf, als Gott zu Abraham spricht, ihn beruft, dass er ausziehen soll, dass Gott ihn zu einem großen Volk in einem fremden Land machen will, dass er ihn zu Größerem bestimmt hat. Und er segnet ihn und dann kommt diese Stelle, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abraham wird einerseits als Stammvater des Volkes Israel berufen und andererseits sind von Anfang an alle Menschen, alle Völker im Blick. Und dieser Blick auf alle Menschen, der erfüllt sich eben in Jesus, der Nachkomme Abrahams ist und dann Segen und Rettung für alle bringt, eben auch für uns. Egal, woher wir kommen, egal, was unsere persönliche Geschichte ist, egal, ob wir ruhmreicher oder deutlich weniger ruhmreich sind als die Namen, die hier genannt wurden, egal ob unseren Namen irgendwer überhaupt kennt. Egal von wem wir abstammen, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir Teil von Gottes Volk, sind wir Teil von seiner großen Familie. Und dann gilt uns sein Segen, dann gilt uns seine Rettung. Dann ist dadurch, dass wir zu Jesus gehören, mit uns ganz persönlich, mit unserer eigenen Lebensgeschichte, das erfüllt, was Gott damals dem Abraham versprochen hat, dass alle Völker in ihm gesegnet sein wollen. Und deshalb sind auch wir Teil von dieser Geschichte Gottes. Und das sind meine drei Gedanken, die ich euch mitgeben möchte heute Morgen zu dieser vielleicht bisschen sperrigen Predigtstelle, diesem vielleicht sperrigen Anfang von diesem Matthäusevangelium. Gott schreibt Geschichte, auch wenn es manchmal nicht so scheint, er hat doch alles in der Hand. Gott ist selbst Teil von dieser Geschichte, er gibt alles auf und identifiziert sich mit uns sündigen Menschen, um uns zu retten. Und wir sind Teil von Gottes Geschichte. Er hat uns von Anfang an im Blick. Und das Wunder von Weihnachten, das wir feiern, das hat auch mit uns, mit dir zu tun. Amen. Wir feiern Jesu Kommen, wir feiern es als großes Wunder, dass er sich mit uns Menschen identifiziert, dass er ganz Mensch ist und doch irgendwie ganz Gott bleibt. Beides kommt zusammen. Und ich habe heute ein Lied ausgesucht, das ist vermutlich nicht so bekannt, aber das drückt für mich dieses Staunen über diesen Jesus schön aus, der irgendwie gleichzeitig dieses kleine Baby, dieser verletzliche Mensch ist und gleichzeitig doch Gott selbst. Das Lied heißt Mary, did you know? Maria, wusstest du? Stellt die Frage, fiktive Frage an Maria, hast du das damals ahnen können, als du den Jesus in der Hand hattest, was für ein besonderer Mensch er wirklich ist? Du wusstest von dem Engel, der es dir verheißen hat, aber konnte man das ahnen? Das Lied drückt großes Staunen aus und ich lade euch ein, mit mir zu staunen. Ihr dürft gerne mitsingen, wenn es euch zu schwer ist zum Mitsingen, dann dürft ihr gerne den deutschen Text mitlesen. Das Lied ist zwar Englisch, aber ich blende euch oder wir blenden euch eine deutsche Übersetzung mit ein. Mary, did you know?
Thank you.
Ich möchte mit euch gemeinsam beten und bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir staunen. Wir sehen, wie du alles hinter dir gelassen hast, um Mensch zu werden. Und dass du gleichzeitig ganz Mensch warst und doch Gott bist. Danke, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Danke, dass du uns Rettung bringst. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du Geschichte schreibst, dass du das Geschehen dieser Welt in der Hand hast, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Und bitten dich, dass du unser Vertrauen in dich stärkst, da wo wir daran zweifeln. Danke, dass du auch Geschichte mit uns persönlich schreiben möchtest, dass wir Teil deiner Geschichte sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen und Herzen für die Wege öffnest, die du mit uns gehen möchtest. Herr, wir bitten dich für die Menschen in unserem Umfeld, die gerade besonders dran zweifeln, dass du gut bist oder dass es dich überhaupt gibt. Du siehst, dass es oft mit schweren Situationen, mit schwerem Leid zusammenhängt. Und wir bitten dich, dass du dich zeigst als liebevoller Vater, als Retter, als der, der spürbar nahe ist. Bitte heil die Kranken, tröste die Traurigen und versorg du die, die in existenziellen Nöten sind. Und bitte zeig du auch uns, wo du uns dabei gebrauchen möchtest, dass wir Hilfe sein können. Herr, unser Gott, an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag, da denken Menschen in vielen Kirchen besonders an unsere Glaubensgeschwister, die unter Verfolgung leiden. Danke, dass du jeden von ihnen siehst. Danke, dass sie uns darin Vorbild sein können, was es heißt, an dir festzuhalten, auch wenn von außen viel Druck kommt, auch wenn unser Leben nicht nach Gutem aussieht, weil du in unseren Herzen Frieden schenkst, trotz aller Gefahr, trotz allen Widersprüchen. Bitte stärk du die Zuversicht dieser Menschen. Bitte gib ihnen festen Halt. Bitte hilf du ihnen in ihren schweren Situationen. Herr, gemeinsam mit ihnen und mit allen Christen auf dieser Welt legen wir jetzt noch das, was uns bewegt, in die Worte, die du, Jesus, uns gelehrt hast. Und beten gemeinsam, Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen gemeinsam Ich stehe an deiner Krippen hier, die Nummer 37. Wir singen die Verse 1, 2, 4 und 9.
Thank you.
Ich möchte an dieser Stelle herzlich Danke sagen an alle, die irgendwie zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben, musikalisch, mit Lesen, Technik, Zählen, Begrüßen, alles, was rundum dazugehört, auch im Vorfeld des Organisieren. Vielen Dank an alle. Das Opfer, das wir heute einsammeln, das erbitten wir für unsere eigene Gemeinde. Vielen Dank für das, was ihr da geben mögt. Lasst es einfach genau am Ausgang an den Opferbüchsen gerne ein. Und dann möchte ich euch einladen zu den Gottesdiensten rund um den Jahreswechsel sozusagen. Also zum Abschluss des Jahres haben wir am 31.12. in Thalheim um 16.30 Uhr Gottesdienst und hier in Heiterbach um 18 Uhr. Beide Gottesdienste sind mit Feier des Abendmahls. Herzliche Einladung, da gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen. Und dann gerne auch gemeinsam das neue Jahr zu begehen. Für die Frühaufsteher um 9.45 Uhr hier in Heiterbach. Für die, die nach der Silvesternacht ein bisschen länger brauchen, um 18 Uhr in Thalheim mit ökumenischem Gottesdienst in unserem Gemeinderaum. Und dann möchte ich heute auch noch mal darauf hinweisen, ich glaube, die meisten, die in den letzten Tagen im Gottesdienst waren, haben es schon gehört, dass wir gerne mehr Begegnung auch schaffen wollen in bzw. nach unseren Gottesdiensten durch häufigeres Kaffee und Tee und was man so alles anbieten kann. Aber dafür brauchen wir eure Hilfe. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, da mitzuhelfen beim Kaffee vorbereiten und so weiter, dann meldet euch gerne im Pfarramt. Und falls ihr ganz konkret beim nächsten Kaffee was Kulinarisches beitragen wollt, dazu der Hinweis, am 8.1. feiern wir ja unseren Auftaktgottesdienst zur Allianz Gebetswoche und da werden viele Leute da sein, bestimmt auch einige Gesichter, die man vielleicht nicht so gut kennt und da dachten wir, wäre es schön, wenn es ein bisschen eigenes Gebäck gäbe, was wir anbieten können. Wir würden uns freuen, wenn ihr was beitragen könntet, auch da einfach im Pfarramt melden. Alles Weitere findet ihr wie immer im Blättle oder auf unserer Homepage und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen frohen zweiten Weihnachtsfeiertag und dann eine gute kommende Woche, abschließende Woche dieses Jahres. Bevor ich euch aber den Segen Gottes zuspreche, möchte ich auch heute nochmal mit euch zusammen O du Fröhliche singen, alle drei Verse und wenn es geht, gerne im Stehen. dann geht mit dieser Weihnachtsfreude im Herzen und unter Gottes Segen in diesen Tag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.